SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Plötzlich knackt es und im nächsten Moment bin ich am Boden gelegen und ich weiss nur, dass mir der Kopf und der Arm alles höllisch wehgetan hat.
Wenn ein Kickboard falsch zusammengebaut ist, die Schweissnaht bricht. Eins der Themen in Ihrem Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Und dann sagen wir Ihnen unter anderem, dass es beim Immobilienkauf gerade bei den Reservationsgebühren ein paar Trittfallen gibt. Einen guten Start in den Tag. Ich bin Magnus Renkli. Der Donnerstagmorgen, 14.08 ist es. Vielleicht haben Sie es ja schon gemacht. Sonst wäre es dann langsam etwa der Zeit, den Grani auf der Terrasse noch schnell Wasser geben, die verwelkten Blüten von der Begonienstudie ablesen und dann noch ein bisschen Gift spritzen, dass die Pflanzen nicht von den Viechern befallen werden. Ja. Eben, das Letzte vielleicht eher eben nicht. Experten, die machen sich nämlich Sorgen, weil immer mehr Bienenvölker sterben. Das wegen verschiedenen Krankheiten, aber, und das ist nicht wegzudiskutieren, auch wegen Pestizid und Insektizid, wo der lieblange Tag gespritzt wird. Im Zusammenhang mit dem Bienensterben hat der Nationalrat gestern zwar einen Vorstossbach abgeschickt, einen, der mehr Spritzmittel mit Insektizid in der Landwirtschaft verbieten wollte. Aber er hat entschieden, dass der Bundesrat sich selbst Gedanken machen, wie ein Bienen gesünder werden. Wir Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, wir können da aber schon etwas machen. Wir müssen da nicht auf ein Papier warten. Wir können schon jetzt eben viel machen, dass wir die Bienen nicht nutzen. Zusätzlich belastet. Espresso-Redaktorin Martina Schneider.
Er ist so etwas wie der Hüter von allen Schweizer Bienenstöcken, der Rudi Ritter. Er leitet seit ein paar Monaten den Bienengesundheitsdienst vom Bienenzüchterverband Apiswiss. Immer wieder kommt es vor, dass Hobbygärtner ihm anrufen, weil sie beobachten, dass Bienen sterben. Wie zum Beispiel die Frau, die das Gefühl hatte, dass die Petunien, die sie im Garten hat, irgendetwas drin haben, das den Bienen und den Wespen schadet.
Als ich nachher nachgefragt habe ich nachher herausgefunden, dass sie die ziemlich müssen behandeln gegen Deckmaurrössler oder auch, ob sie müssen oder nicht, das bleibe dahingestellt. Sie hat gesagt, das macht sie eben dann wirklich konsequent und gäng. Und für mich ist dort, heute ist für mich der klar, dass wahrscheinlich die Behandlung Wespe und Beine hat dort, wo drauf sie kam, weil das Mittel, was sie mir dort genannt hat, das ist sehr, sehr giftig. Also das tue 5 Nanogramm ein Bein dort. Und das ist weniger als nichts fast.
Vielen Garten- und Balkonblumenfreunden ist es gar nicht bewusst, was sie den Bienen eigentlich antun, wenn sie mit einem Insektenmittel z.B. die Blattläuse bekämpfen. Und nur wenig von diesen Mitteln haben eben eine ausdrückliche Warnung getroffen, dass sich Bienen und andere Bestäuber damit vergiften können. Es sei noch schwierig zu herausfinden, ob ein Mittel schädlich ist oder nicht, sagt Rudi Ritter.
Die systemischen Mittel, die werden über die Wurzeln in die Pflanze aufgenommen und jedes Insekt, das nachher der Pflanze frisst oder Nektar aufnimmt, nimmt eigentlich damit auch den Stoff auf. Die sättigen Stoffe werden sehr langsam abbauen. Mittel, die über den Kontakt mit dem Schadinsekt wirken, die bauen sich relativ schnell ab. Das ist eigentlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn sie natürlich mit dem Bein in Kontakt kommen, wirken sie dort hier auch sehr direkt.
Also Stichwort systemische Mittel. Wenn das draufsteht, lieber die Finger davon lassen, weil sich das Gift sehr langsam abbaut. Ein anderer Hinweis, wo einmal als Bienenfreund die Alarmglocke läuten.
Insektizid, das ist ganz, ganz gefährlich. Auch wenn es wirkt gegen so Spinnmilben und solche Sachen. Also alles, was die kleinen Tierchen sind, mit 6 bis 8 Beinen, dort wird es einfach gefährlich, weil das sind meistens auch giftige Stoffe für Beine.
Und Rudi Ritter appelliert im Namen der Bienen an die Vernunft der Leute. Lieber zweimal überlegen, ob es tatsächlich eine Schädlingsbekämpfung brauche.
Der wichtigste Grundsatz ist wirklich überlegen, ist es nur, weil es mir jetzt nicht so passt, dass ich jetzt so etwas einsetze, oder ist eine Pflanze wirklich stark gefährdet?
Wenn man zum Schluss kommt, doch, da geht es jetzt meinen Pflanzen an den Kragen und ich muss etwas unternehmen, dann ein möglichst sanftes Mittel einsetzen. Das heisst, sich entsprechend beraten lassen im Fachgeschäft. Und dann unbedingt nur so viel wie nötig. Und nicht am Morgen spritzen.
Sicher noch schlauer ist eben, wenn es so ein Kontaktmittel ist, dass man das am Abend macht, oder? Wenn keine Beine mehr fliegen, dann hat das Zeit bis am nächsten Morgen, dass sich das abbauen kann. Und dann denke ich wirklich auch Blüten, die Tiere eben, die probieren nicht nicht betreffen, oder? Also, dass die Blüten nicht kontaminiert sind mit dem Mittel.
Also, ein bisschen gezielt spritzen, unten an den Blüten. Nochmal so eine Falle, wo der Hobbygärtner immer wieder reintrampelt und sich wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, was er anrichtet. Stichwort Ameisenköder.
Also Ameisenmittel einsetzen, sicher auch mal ganz sicher nach der Gebrauchsanweisung das gut schauen. Und was man auf keinen Fall darf, ist irgendwie so mit Zuckerwasser die Ameisen probieren anzulöken, weil Zuckerwasser löken vor allem auch Fluginsekten alle an. Und dort kennen die Fälle von Vergiftungen, die ganz schlimm waren.
Und wo mehrere Bienenvölker gestorben sind. Darum sagt der Bienenschützer, lieber zweimal überlegen, ob die Ameisen wirklich so fest stören.
Ist doch noch krass. Ich mindestens habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, wie giftig, wie tödlich so Mittel gegen Insekten eigentlich sind. Auch für Bienen.
Das Mittel, was ich mir dort genannt habe, ist sehr, sehr giftig. Also da tun 5 Nanogramm ein Bein töten. Das ist weniger als nichts fast.
19 ab 8, Donnerstagmorgen, guten Tag, das ist das Espresso auf SRF 1. Typisch sind so ein bisschen der Haarfeen, der einem einen Stromschlag geben kann oder irgendein Lebensmittel, das verdreckt ist und das einem dann könnte schlecht davon werden. Es vergeht keine Woche, ohne dass irgendein Hersteller oder ein Händler ein Produkt muss zurückgreifen. Gestern gerade zum Beispiel haben wir hier im Espresso gemeldet, dass beim Kickboard von der Marke Playtiv, wo der Lidl verkauft hat, die Schweissnaht zwischen Lenker und Trittfläche kann brechen. Und was da kann passieren, das hat der 13-jährige Jan Dax von Hünenberg im Kanton Zug vor 2,5 Jahren schmerzlich müssen erfahren. Er war damals mit einem Kollegen und einem Kickboard von einer anderen Marke unterwegs gewesen.
Plötzlich knackt es und im nächsten Moment bin ich am Boden gelegen und ich weiss nur, dass mir der Kopf und der Arm alles höllisch weh hat und ich habe nicht mehr gewusst, was los ist. Im nächsten Moment sagt der Kollege, hey, Alter, was ist mit dir passiert? Nachher schaue ich um und dann sehe ich, dass mein Kickboard an der Schweissnaht zwischen dem Lenker und der Bodenplatte voll durchgebrochen ist.
Der Jan Dax hat beide Arme und 2 Finger gebrochen. Immerhin, er hätte einen Helm angehabt, sagt er.
Zum Glück, denn wenn ich den nicht angehabt hätte, wäre mein Kopf wahrscheinlich relativ schlecht beieinander gewesen. Denn der Helm war nach dem Sturz gespalten gewesen.
Ein Helm bringt also euch etwas auf dem Kickboard und ein Rückruf vom Kickboard, der nicht verhebt, hoffentlich euch. Detail zu dem Playtiv Mini-Trottinett, das Lidl verkauft hat und jetzt eben zurückgreift, die gibt es auf srf.ch/konsum. Und eben beim Jan Dax war es ein anderer Hersteller gewesen und bei ihm ist der Hersteller für alle Kosten aufgekommen, hat seine Modelle verbessert und am Jan ein neues Kickboard gegeben und dann mittlerweile traut er wenigstens wieder mit dem umzukurven.
Espresso.
Eigentlich müssen wir doch jetzt. Eigentlich sollte man doch jetzt ein Häuschen oder eine Wohnung posten. Wenn Ihnen der Gedanke in letzter Zeit auch schon aufblitzt ist, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Wegen der tiefen Zinsen boomt der Immobilienmarkt. Die Nachfrage ist riesig. Wir haben es gehört heute Morgen im Morgenmagazin, heute Morgen hier auf SRF 1. Häuser und Wohnungen werden nicht selten schon gekauft, wenn sie es erst auf dem Plan gibt. Insofern verlangt der Verkäufer nicht selten, dass der Käufer eine Reservationsvereinbarung unterschreibt und dazu eine Reservationsgebühr zahlt. Euer Espresso-Hörer Pius Mechler hat das für seine vermeintliche Träumwohnung gemacht. Etwas, das er heute auf keinen Fall mehr machen wird, Espresso-Redaktorin Nicole Ross.
Auf den Plänen hat die 5,5-Zimmer-Wohnung in einer Aargauer Gemeinde wunderschön ausgesehen. Für 850'000 Franken haben sie den Pius Mechler und seine Frau im letzten Juli kaufen.
Wir haben immer gesagt, wenn wir beide pensioniert sind, wollen wir dann mal vielleicht ein bisschen irgendwo in eine Seegegend gehen. Und dann haben wir natürlich im Internet überall ein bisschen geschaut und dann haben wir eben eine gefunden, die dann gesagt hat, das ist unser Traum.
Der Makler hat versprochen, das Ehepaar könne im Oktober 2013 einziehen. Die Immobilienfirma hat daraufhin eine Reservationsvereinbarung aufgesetzt und der Pius Mechler und seine Frau haben als Anzahlung 30'000 Franken an die Maklerfirma überwiesen. Der Herbert Stob, Präsident der Maklerkammer vom Schweizerischen Verband der Immobilienwirtschaft, kurz SWIT, sagt, so eine Vereinbarung sehe ich nicht unbedingt nötig.
Aber in der Regel wird das gewünscht von der Verkäuferschaft und es ist auch in der Regel kein Problem, dass beide Parteien sich mit so einer Reservationsvereinbarung sich einigen auf das Kaufobjekt und über die Bedingungen, die mit dem Kaufobjekt zusammenhängen.
Jetzt muss man aber wissen, so ein Reservationsvertrag ist rechtlich nicht gültig. Der Thomas Oberle vom Rechtsdienst vom Schweizerischen Hauseigentümerverband sagt warum.
Bei dieser Geschichte, wo es um Grundstück geht, hat der Gesetzgeber verfügt im Obligationenrecht, dass man einen öffentlich beurkundeten Vertrag machen muss. Das sollte quasi in den Vertragspartnern die Möglichkeit geben, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie das Objekt nun tatsächlich wirklich kaufen wollen.
Bei einem Grundstückkauf braucht es zwingend eine öffentliche Beurkundung beim Notar, dass der Vertrag gültig ist. Weil es aber zusätzlich kostet, verzichtet man bei Reservationsverträgen meistens darauf. So ist auch der Vertrag von Pius Mächler nicht öffentlich beurkundet worden. Als ein halbes Jahr vor dem Einzugstermin immer noch Kühe auf dem Bauland geweidet haben, ist er vom Vertrag zurückgetreten und hat seine Anzahlung von 30'000 Franken zurückgewählt. Der Makler hat aber 5'000 Franken für sich behalten.
Gar nicht aufgelegt darüber, weil ich es gar nicht gewusst habe. Dann ist dann unser neuer Makler gekommen und eben der hat dann gesagt, ja, Sie, die müssen Sie nicht zahlen, Ihr Vertrag ist ungültig. Und mir zuerst einmal, was ungültig? Der hat uns dann einmal aufgeklärt und danach sind wir dann zu einem Anwalt, wie er es gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja so, der ist ungültig. Und dann haben wir es erst gewusst.
Weil der Reservationsvertrag nicht öffentlich beurkundet worden ist, ist er rechtlich nicht gültig. Darum will der Pius Mächler auch die restlichen 5'000 Franken zurück. Das Problem ist, er muss seinen Anspruch vor Gericht durchsetzen. Und das hat der Pius Mächler jetzt auch gemacht. Ein Reservationsvertrag ohne öffentliche Beurkundung würde er nicht mehr abschliessen.
Das würde ich nie mehr machen, nein.
Auf jeden Fall sollte man den Vertragspartner genau prüfen, bevor man so eine Reservationsvereinbarung unterschreibt, sagt der Herbert Stob vom Verband der Immobilienwirtschaft.
Bei jedem Geschäft sollte man sich vorher genau erkundigen, mit wem dass man so ein Geschäft abschliessen will. Es lohnt sich in jedem Fall, entsprechende Abklärungen zu treffen. Sagen das Betreibungsauszüge oder Referenzauskünfte von Banken, damit man einfach ein gutes Gefühl hat, mit wem man das Geschäft abschliessen will.
Um sicher zu gehen, dass die Reservationszahlung bei einem Rücktritt nicht weg ist, sollte man das Geld, wenn möglich, auf ein Sperrkonto einzahlen. Da muss aber auch der Verkäufer einverstanden sein. Und nicht zuletzt sollte man auch persönlich sicher sein, dass man die Wohnung oder das Haus wirklich kaufen will, sagt der Thomas Oberle vom Hauseigentümerverband.
Aufpassen müssen all diejenigen, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie das Objekt möchten. Also zum Beispiel ein Konkubinatspaar Doppelverdiener. Die müssen sich überlegen, sind wir dann, wenn es zum Vertragsabschluss kommt, in einem Monat zum Beispiel noch zusammen? Oder vorher bei der Bank abklären, kommen wir überhaupt die Hypothek über?
Und erst dann, wenn man die Zusage von der Bank hat, sollte man einen Reservationsvertrag unterschreiben. Und den, wenn möglich, durch einen Notar beurkunden lassen.
Ein Reservationsvertrag, wir haben es gehört, ist also rechtlich nicht zwingend gültig. Und so banal, dass es klingt. Häuser und Wohnungen postet man nur von Maklern, die man euch kennt, die man sich darüber informiert hat. Ganz Leute sollten einem übrigens die Alarmglocke läuten, wenn der Immobilienverkäufer keinen Sitz und kein Referenzobjekt in der Schweiz hat. Weitere konkrete Tipps euch zu den Reservationsverträgen bei uns im Netz auf srf.ch/konsum. 8:45 Sie hören SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.